Hier ist wieder wie jeden zweiten Freitag im Monat die Kulturkritik München. Durch die Sendung führt sie Wolfram Freundschuh.
Ich komme heute zum siebten Teil der Diskussionen rund ums Geld, heute mit dem Thema das Preisdiktat des Finanzkapitals. Der Niedergang der Wirtschaften im Süden der EU geht weiter. Inzwischen wurde auch Spanien auf Ramschniveau gestellt, also für bankrott erklärt. Und Griechenland braucht erneut hohe Zuschüsse, immer wieder dasselbe, denn Geld kann keine fehlende Substanz ersetzen. Das weiß man auch schon lange so. Aber das System soll auf keinen Fall an seiner Substanzlosigkeit zusammenbrechen und die Hoffnung auf Erholung ist deshalb auf 2 Jahre mehr gestreckt worden. Alles ist jetzt alternativlos, was das Geld betrifft. Seit Montag ist der europäische Rettungsschirm in Kraft. 700 Milliarden Euro, die nur dazu bereitgestellt sind, dass Staaten nicht zahlungsunfähig werden, damit die Gläubiger der Staatsdarlehen noch bei der Stange bleiben. Die Gläubiger, das sind vor allem die europäischen Banken, die selbst von der Stange fallen würden, wenn nichts mehr zu glauben ist. Daher haben sich die beteiligten Staaten der EU verpflichtet, bei drohender Insolvenz die Probleme der europäischen Staaten und ihrer Banken zu finanzieren. Das grundlegende Gesetz des Kapitalismus, dass die Risikohaftung die Kehrseite der Gewinne ist und daher auch durch diese finanziert werden muss, ist damit außer Kraft gesetzt. Staaten können eben nicht aus dem Markt fallen, aber Banken schon. Beides geht nun wunderbar zusammen. Es ist einfach zu viel Geld, das da in der Schwebe steht. Aber es ist eigentlich nur Buchgeld, das erst bei Zahlungsunfähigkeit gedeckt werden muss, weil es zuvor auch nur fiktives Kapital war, an sich wertlos gewordenes Geld, das nur noch von einem Zahlungsversprechen gedeckt ist. Kann das nicht mehr eingelöst werden, so müssen es die Steuerzahler auslösen. Nein, wie praktisch. Staatspapiere sollen ihren Wert auf jeden Fall behalten, auch wenn er wirtschaftlich kaum noch darstellbar ist. Je nach ihrer systemischen Relevanz werden daher die Banken und Wertpapiere von denen gerettet, die selbst schon von den damit verbundenen Sparplänen und Auflagen gefährdet sind. Gerettet wird der Geldwert als solcher und damit zweierlei. Reine Buchwerte werden aufgewertet und Schulden nicht mehr inflationär. Der Zwang zur Auffrischung des Geldes, der Würgegriff solcher Finanzierungsmethoden ist dabei aber total und wird die Länder dennoch kaum in die Lage versetzen, wieder eine eigene Wertstabilität zu erlangen. Doch darum geht es ja auch nicht. Es geht um den Wert des Finanzkapitals an sich, um die Aufrechterhaltung seiner Fiktionen, den Glaubensgrundlagen einer sinnlosen Spekulationsgesellschaft. Und so ist offenbar geworden, dass das europäische Finanzsystem nur noch funktionieren kann, wenn es über das bestehende Bankensystem hinaus auch noch durch die europäischen Steuerzahlern gedeckt wird. Eigentlich ist das der Offenbarungseid der Finanzwirtschaft, nun auch das Insolvenzverfahren der bisherigen europäischen Demokratie. Es ist zu viel Geld im Kreditsystem und das ist absurd. Der Kapitalismus hat ein Geldproblem, weil er zu viel Geld hat, weil seine Vorschüsse sich nicht mehr im realen Wirtschaftsprozess hinreichend verwerten lassen. Es ist Geld, das zum weitaus größten Teil nur noch durch das Kreditsystem selbst getragen wird, in welchem vor allem Schulden gehandelt werden, einem Handel, in welchem die eine Schuld den Kredit für eine andere decken soll, einem Handel mit Wechsel, also reinem Kreditgeld, einem Mehrwert, der nur noch als Zahlungsverpflichtung kursiert. So funktioniert eben der Finanzmarkt, wenn er sich verselbstständigt hat. Geld, das geschuldet wird, wird für den Gläubiger gebucht, wie das Geld des Schuldners, das bloß geliehen ist und nur potenziell wertbildend sein kann. Da wird im Grunde mit einer doppelten Buchung, mit reinem Buchgeld gehandelt und auf dem immer wackeliger werdenden Hochseil der Zahlungspflichtigkeiten getanzt. Es handelt sich bei dem ESM um die systemische Notwendigkeit eines Glaubensverhältnisses, das zusammenbricht, wenn und weil die Gläubiger Grund haben, um ihre Kreditrückzahlungen zu bangen. Und sie haben allen Grund hierzu, weil die Staaten mit niedriger Produktivität zu Schuldnerländer gegenüber den Staaten mit hoher geworden sind und also immer ärmer werden, immer weniger Wertwachstum und immer größere Verschuldungen einbringen. Ihre Substanz ist erschöpft, die Grenze der Ausbeutung erreicht. Obwohl die EU eigentlich nur als eine marktwirtschaftliche Gemeinschaft, einem Bündnis in gleichem Recht und hohen Idealen konzipiert war, die allen Mitgliedstaaten eine substanzielle Verbesserung ihrer Entwicklung durch Solidarverträge sichern wollte, hat sie sich eben auch als ein Kapitalverhältnis herausgestellt, in welchem die Beteiligten durch ihre unterschiedlichen Produktivitäten konkurrieren, weil sie eben marktwirtschaftlich kalkulieren. Marktwirtschaft ist ja selbst ein Solidarversprechen, das nur für die gilt, die mithalten können. Und das wird immer verleugnet, weil vor allem der Ertrag aus der Konkurrenz zählt, das Wertwachstum. Ganz im Widerspruch zu ihrer Ideologie wird daher auch in der EU immer der Ärmer, der immer weniger Macht hat, weil er immer weniger Geld besitzt, sich immer billiger verkaufen muss und immer höhere Zinsen zu bezahlen hat. Ohnmacht entsteht eben immer nur durch Macht, ist immer ein Resultat hiervon auf der anderen Seite. Und dann heißt es, man sei selber schuld und findet viele Gründe. Für die Agenten der Politik ist das eine einfache Faktenlage. Der ESM soll vor der systematischen Abwärtsspirale bewahren, damit dieses Kapitalverhältnis auch dann noch funktioniert, wenn es mangels verwertbarer Substanzen längst nicht mehr funktionieren kann. Immerhin kann man sich dort ja auch noch anderes aneignen als nur billige Produkte, zum Beispiel Grund und Boden, Ressourcen und Absatzmärkte. Ja klar, es geht nicht einfach nur um die Rettung eines verrückten Finanzsystems, sondern um die Zukunft. Und die kann man gut verkaufen, wenn man entsprechende Vorstellungen auch gut unterlegt. Jedem soll klar sein, es geht um uns alle, um unsere Gesellschaft schlechthin, das Kernelement unserer Existenz. Zu seiner Rettung muss man auch Härte zeigen können, die Härte eines Einsatzes im Katastrophenschutz. Alle ziehen da an einem Strang, alle sitzen in einem Boot, doch es ist eigentlich nur die Katastrophe der Geldbesitzer, es ist ihr Boot. Aber wenn es untergeht, müssen alle schwimmen und das Festland liegt in weiter Ferne. Aus dem heraus wird nun ein Finanzdiktat der europäischen Finanzpolitik begründet, das in das Allerheiligste der bürgerlichen Demokratie, in die Hoheit der eigenständigen Haushaltsverantwortung der beteiligten Staaten eingreift. Nicht mal das Bundesverfassungsgericht konnte das aufhalten, weil es nicht verantworten kann, dass das System insgesamt zusammenbricht. Es war zusammengetreten, um den Schein zu erwecken, dass es den Weltenlauf des Kapitals aufhalten könne. Aber selbst da schon griff der Chef der EZB ihm vor, indem er die unbeschränkte Verpflichtung seiner Bank zum Ausgleich aller Zahlungsausfälle verkündete. Die Finanzinvestoren sollten nichts mehr fürchten müssen, sonst wäre der Euro tatsächlich am Ende gewesen. Zu fürchten ist allerdings die Sache selbst, und die wird einfach nur noch vollstreckt, leicht vernebelt durch die Auflage, dass die Parlamente zustimmen müssten, und die werden aus demselben Grund immer zustimmen, aus dem heraus sie schon immer zugestimmt haben. Nämlich der Formel der Eisernen Lady, dass es nun mal keine Alternativen gäbe. Nur die Ladies haben sich indes vermehrt.
Who in the night time? Who by high ordeal? Who by common trial? Who in your merry, merry month of May? Who by very slow decay? And who shall I say is calling? Lonely slip, who by barbiturate, who in these realms of love, who by something blunt, who by avalanche, who by powder, who for his greed, who for his hunger, and who shall I say is calling? Who by accident? Who his command, who by his own hand, who in mortal chains, who in power, and who shall I say is calling?
Radio Lora, das freie Radio in München auf der 92.4, Montag bis Freitag 17 bis 24 Uhr.
Wessen Schuld sind die Schulden? Die EU ist kein Staatenbund wie die USA, sondern eine Wirtschaftsvereinigung, die nötig wurde, weil die Nationalstaaten Europas wirtschaftlich zu schwach waren, um der Vorherrschaft des Dollars und seiner Aneignungsmacht zu widerstehen. Mit ihrem Petrodollar konnten die USA jeden Verkäufer von Erdöl dazu zwingen, diesen durch Einkauf in den USA einzulösen. Damit war das ganze Ölgeschäft, das über den Dollar lief, ein mächtiger Marktgewinn der USA und natürlich eine Schwächung der Absatzmärkte in Europa. Die EU wurde daher zunächst als eine Wirtschaftsgemeinschaft mit einem verbindlichen gemeinsamen Markt errichtet, der ziemlich schnell zunehmend zu einem Handelsplatz des internationalen Finanzhandelskapitals wurde. Von daher ist die EU auch ein Produkt der Globalisierung. Ihr Ziel war schon als europäische Wirtschaftsgemeinschaft eine einheitliche Währung. Doch hierfür mussten die Staaten zunächst ihre Wirtschaftskraft vereinheitlichen und ihr Gesamtvolumen vergrößern. Erst mit der Einführung des Euro entstand daher ein ungeheurer Wirtschaftsschub, der die Währung selbst zu einer Weltwährung werden ließ. Auch Ölkäufe wurden zunehmend damit verrechnet. Das Konzept als Alternative zum Dollar war voll aufgegangen. Dennoch ist die EU in ihrer Finanzpolitik gescheitert, nicht weil sie einen Fehler hatte, der zu reparieren wäre, sondern weil sie selbst wie eine Finanzwirtschaft funktioniert, ihr wesentliches Organ ist. Den weniger entwickelten Ländern wurden Kredite gegeben, ja nachgetragen, damit sie sich nachholend modernisieren sollten, um billig zu produzieren und die Produkte der besser gestellten Länder auch kaufen zu können. Der Kapitalismus hat in seiner späten Phase mit hochentwickelter Produktivkraft eben hauptsächlich ein Problem mit dem Absatz seiner Mehrprodukte, der sein Wertwachstum ausmacht. In einem hochautomatisierten Produktionsprozess wird mit relativ wenig Aufwand an menschlicher Arbeit eine große Masse an Kapital bewegt, das sich aber nur bei einem großen Umfang an Produktabsatz rentiert, durch den ja erst ihr Mehrwert realisiert werden kann. Wo das nicht gelingt, wird dieser unrealisierbare Wert zu einem fiktiven Kapital, das als Kreditgeld, also nur als potenziell einlösbarer Mehrwert, auf den Finanzmärkten sich umtreibt und Kreditnehmer sucht, um sich als Mehrwert aus Zinsen und Spekulation, als Wertwachstum durch den Kreditnehmer jenseits des Warenhandels umzusetzen. Der EU war der Blitzstart einer solchen Bereicherungsquelle gelungen, weil sie das anlagesuchende Finanzkapital im eigenen Wirtschaftsraum zugleich produktiv umsetzen konnte. Produktiv zumindest in den Ländern, die in ihrer Exportwirtschaft immer erfolgreicher und stabiler werden konnten. Aber dies erzeugte schon bald eine Spaltung zu den EU-Ländern, die das nicht konnten und bestenfalls Zulieferer an Hilfsmittel und Lebensmittel und Tourismus wurden. Deren Modernisierung misslang, und zwar in dem Ausmaß, wie sie von den Reicheren immer abhängiger wurden. Um der industriell begründeten Spaltung entgegenzuwirken, wurden ihnen immer mehr Kredite zum Ausbau ihrer Zuliefer- und Tourismusindustrie angetragen. Doch diese wurden damit zugleich auch immer wertloser, weil immer mehr fremdes Kapital darin engagiert war und sich darin vor allem das zentraleuropäische Bankenwesen stark machen konnte. Es wurde ihr Dilemma, weil Geld immer nur Geld produziert, das die Menschen erarbeiten müssen, und sie also immer mehr arbeiten müssen, nur um den Geldwert als ihre Existenzgrundlage zu erhalten, So eben funktioniert Kapitalismus und die europäische Modernisierung war nichts anderes als dessen Totalisierung. Doch irgendwann behindert die angesammelte Wertmasse ihre Quellen, die Arbeit und den Konsum. Die Geldzirkulation stockt, gerade weil zu viel Geld auf dem Markt ist, das nur noch in den Banken gehortet wird und nur noch als Kreditangebot unerfüllt nach Anlage suchen muss. Und wenn Geld an Wert zu verlieren droht, weil es sich zu lange als Kreditangebot unerfüllt rumtreibt, dann lassen sich die Kreditgeber so einiges einfallen. Es ist wie eine Parallele zur Hypothekenkrise in den USA. Dort hatte man den Menschen Kredite nachgetragen, um durch ihre Löhne wieder Leben in das Nirvana eines überschüssigen Geldes zu bringen, es wieder frisch zu machen. Aber man hat damit den Marktwert der Immobilien ruiniert, die solche Kredite decken sollten. Plötzlich hatte jeder ein Haus, das er erst noch verdienen musste, das aber zugleich seinen Wert verlor, weil es zu viele solcher Häuser gab. Die Menschen konnten bald die Kredite nicht mehr bezahlen, weil ihre Einkommen nicht mehr ausreichten, und sie konnten die Häuser weder vermieten noch verkaufen, weil sie zu billig geworden waren. Heraus kam die Ödnis ganzer Stadtbezirke leerstehender Häuser, die von Einbrecherbanden heimgesucht wurden. Sie waren leicht erkennbar durch ihre zertrümmerten Fenster. Broken Windows, wie das dann genannt wurde, Ruin rundum. So geht das eben zu Ende, wenn Geld jede Substanz verloren hat und zugleich die Preise verwüstet, weil es ihre Werte vernichtet. Und das alles soll nun mit einem chronischen Rettungsschirm aufgehalten werden, der wohl so langsam, aber sicher zu einer chronischen Geldinvestition in das Nichts des Bankenwesens werden müsste. Nichts geht mehr, wenn das Geld nicht mehr das Kaufmittel ist, als das es geschaffen wurde. Stockt der Geldkreislauf, so ist es weder als Kaufmittel für Investitionen tauglich, die zumindest ihren Wert tragen können, noch als Zahlungsmittel für den Lohnarbeiter, der nicht mehr das kaufen kann, wofür er seine Kraft verausgabt. Jedes Kreditgeld hat seine Grenze in der Lebenswirklichkeit der Menschen. Gewonnen aus menschlicher Arbeit und gezogen aus dem Mehrwert einer Produktion, dessen Mehrprodukte sich nicht mehr wertentsprechend absetzen lassen, existiert deren Mehrwert nur noch in den Fiktionen von Spekulanten und Casino-Kapitalisten fort, in ihrem Trieb, überall Geld anzubieten, wo sich noch Ertragsmöglichkeiten eröffnen. Aber auch diese Investitionen können ihren Wert nur einbringen, wo sie in der Existenz der Menschen auch gebraucht und finanziert werden können. Ohne dies werden sie sinnlos und entwerten das, was sie zu nutzen hoffen. Der Teufelskreis solcher Verwertungslage mündet in Panikverkäufe, Bauruinen, Arbeitslosigkeit und leeren Kassen. Die Broken Windows der Finanzwirtschaft sind dann schließlich die fortschreitenden Zusammenbrüche der Staatshaushalte, Sozialkassen und Kommunen, zunehmend von den Ärmsten bis hin zu den Reicheren. Denn ohne Substanz aus wirklicher Produktion kann kein Wert entstehen, schon gar nicht noch mehr Wert, als zur Schuldentilgung nötig wäre. Die Finanzwirtschaft ist durch ihr eigenes Wertwachstum verfilzt und zerrüttet. Ihre Trümmer und Abfälle werden durch die Einrichtungen des Staates, durch seine sozialen Einrichtungen verräumt. Und der muss sich für die Rekonstruktion der Kapitalwirtschaft dann auch noch verwenden. Die Fiktionen zergehen im Aufwand solcher Kosten, doch nicht durch die, welche sie haben, sondern durch die, die dafür arbeiten müssen. Die Finanzwirtschaft bewegt sich zwischen Aufbau und Zerstörung ihrer gesellschaftlichen Grundlagen.
Paula, Paula, Es ist zwar traurig, aber es ist wahr. Das Einzige, was wirklich zählt auf der Welt für dich, ist Geld. Tweet up, tweet up, tweet.
Es muss zwar noch was anderes geben auf der Welt. Irgendwas, was noch viel schöner ist als ganz viel Geld. Doch wenn man jemand fragt, was willst, Glück oder Geld, da gibt's für ihn nur eins, was wirklich zählt. Paula, oh Paula, wir fangen jeden Tag von vorn an. Und das Einzige, was zählt auf der Welt, ist ein Geld. Paula, Paula, es ist zwar traurig, aber es ist wahr. Das Einzige, was wirklich zählt auf der Welt für dich, ist Geld. Tweet up, tweet up, tweet.
Das Prinzip der Staatsverschuldung. Nun könnte man meinen, dass die Sache doch eigentlich ganz einfach wäre, wenn man die Fiktionen verbieten würde, wenn das überschüssige Geld dem Staat übereignet würde. Denn wenn so viel Geld da ist, so muss es doch einfach besser ausgegeben, besser verteilt werden, von den Privatiers an die öffentlichen Kassen eben, von den Reichen an die Armen übertragen. Könnte das nicht in größerem Umfang geschehen oder wenigstens mit diesem europäischen Sicherheitsmechanismus funktionieren? Doch die Wahrheit ist, dass das viele Geld gar nicht da ist, wo es Wert hat, dort auch nicht mehr sein kann, weil es soeben unwiderruflich von dort gekommen war. Geld besteht eigentlich nur als Zahlungsmittel und Kaufmittel von und für wirkliche Produkte der Realwirtschaft. Nachdem es als Mehrwert aus der eigenen Produktion noch eine Reihe von Krediten in fremde Investitionen produktiv umsetzen konnte, war es zu einem hochkantigen Mittel einer Finanzmacht geworden, die nur noch sich selbst finanziert, durch Wetten auf Preise und Gewinne ein Geld bewegt, das sich systematisch und in hohem Tempo globalisiert hat. Und das hatte dann mit zunehmenden Verwertungskrisen auch zunehmend seinen Boden verloren und damit auch seinen Wert bzw. seine reale Verwertbarkeit. Die Deregulation der Nationalstaaten war nicht der Grund hierfür, sondern dessen Folge. Die Anwendungssuche des fiktiven Kapitals bestimmte die Produktion und die Warenmärkte und unterwarf die nationalen Währungen ihrem Verwertungskalkül. Einkäufe und Verkäufe konkurrieren zunehmend immer weniger auf den Warenmärkten, sondern müssen sich nach der Konkurrenz auf den Weltmärkten richten, deren Preise durch Kapitaleinsätze in den Derivatenhandel und dem Handel mit Währungen durch Wetten auf Zukunft oder Untergang ganzer Staaten gesetzt sind. Auf den Finanzmärkten spekuliert man daher immer mehr auf Eigentumstitel, durch die zunächst mehr zu holen ist als in der knallharten Realität des Notwendigen. Doch auch die Rechtszettel auf Grund und Boden, Haus und Hof, Ressourcen und Gebühren können nur Geld abholen, das verdient werden kann, mit dem die Menschen ihre Mieten, ihren Energiebedarf, ihre Gebühren, Versicherungen und Steuern auch bezahlen können. Wo das nicht mehr möglich ist, ist der Absturz bodenlos. Die Schuldforderungen bleiben in der Luft hängen oder sie platzen. Eigentlich gibt es ja grundsätzliche Regeln für jedes Kreditverhältnis. Wer Schulden macht, der soll sie auch bezahlen. Doch das Problem ist, dass dies nur mit Geld möglich ist, das auch verdient werden kann. Und wo die Produktionsstätten und Handelsplätze verwüstet sind, da bleibt nur die Notwendigkeit, sie wiederherzustellen. Was in den Banken auch geschehen sein mag, wie viel Korruption oder Betrug dort auch während dem Niedergang des Geldhandels geschieht, ihre Grundlage ist der Staat bzw. die Nationalbank, die Bundesbank. Und die hat die Probleme des Geldes zu regeln, auch wenn sie zu dessen Bildung nichts tun kann. aber sie kann einen Geldumsatz aufbauen, der die Produktion wieder antreibt durch Geldausschüttung und bloßer Zahlungsverpflichtung an sie, also durch künstliche Geldzufuhr auf Märkte, die um eine Verwertung buhlen müssen. Sie ist deshalb das Herzstück aller Kreditgeschäfte und deshalb wirft sie auch mal Geld auf den Markt, das keinerlei Wert hat, wohl aber zur Preisdarstellung taugt. Es ist Geld, das vom Staat in die Produktion vorgeschossen wird, um dem Kapital wieder auf die Sprünge zu helfen. Die Nationalbank ist die einzige Bank, die den Zinsfuß nicht aus vergangener Produktion, aus der durchschnittlichen Profitrate ermittelt, sondern einen Leitzins aus den Erwartungen an die Verwertbarkeit zukünftiger Produktionen bestimmt. Sie ist daher in der Lage, Geld ohne oder fast ohne Zinsen auszugeben, wenn die Verschuldung über die Verschuldungsgrenzen hinausgewachsen ist, der Staat also faktisch bankrott ist. Alles nur deshalb, weil sie nicht dem einzelnen Geschäft der einzelnen Betriebswirtschaften dient, sondern dem Systemerhalt des Geldes als Ganzes, als Wert des Sozialprodukts, der also unmittelbar nur systemisch so kalkuliert wird, wie es die Volkswirtschaftler dann gutheißen können. Dadurch ist der Staat in der Lage, seine Bank auch zur Geldakkumulation ohne Wert einzusetzen. So können Schulden auch unmittelbar zu einem Guthaben werden, das nur aus Buchung besteht, um seinen Wert im Nachhinein zu realisieren. Im Kapital hatte Marx geschrieben: Die öffentliche Schuld wird einer der energischsten Hebel der Akkumulation. Wie mit dem Schlag der Wünschelrute begabt sie das unproduktive Geld mit Zeugungskraft und verwandelt es so in Kapital, ohne dass es dazu nötig hätte, sich der von industrieller oder selbst wucherischer Anlage unzertrennlichen Mühwaltung und Gefahr auszusetzen. Das Kreditwesen, das auf Zahlungsverpflichtungen beruht, auf Schuldgeld, das irgendwann zurückbezahlt werden muss, kann damit auch umgekehrt werden, wenn man den Schuldner austauscht, den Steuerzahler der Zukunft an die Stelle des zahlungsunfähigen Kapitals der Gegenwart setzt. Aber wenn dann der Ausgleich von Staatsanleihen beansprucht wird, dann wird der Staat zu einem knallharten Finanzkapitalisten, der sich auch gegen seine Bevölkerung verhalten muss, um seine Staatspapiere wieder auf Kurs zu bringen. So schließt sich der Kreis der Verwertung über die Staatskasse, in welcher die Gegenwart von ihrer Zukunft bestimmt wird. Diese Kasse wird nicht nur vom Steuerzahler, sondern auch von der Bundesbank gespeist, von ihren Erträgen und ihren Verlusten. Die Zukunft bekommt damit selbst eine Kapitalform, auch wenn deren Substanz erst noch von Menschen erwirtschaftet werden muss, die vielleicht noch nicht einmal geboren sind. Die Produktion der Gegenwart baut damit auf die Verwertbarkeit einer ungewissen Zukunft, und die ist abhängig von der Verwertbarkeit zukünftiger Arbeitskraft. Staatsverschuldung ist von daher keine Notlösung, sondern ein Prinzip der Wertschöpfung, wo kein Wachstum der realen Ökonomie mehr möglich ist. Die Überbesteuerung der Staatsbürger gehört damit wie selbstverständlich zur Akkumulation des Kapitals. Das hat schon Marx im 19. Jahrhundert treffend beschrieben. Zitat: Da die Staatsschuld ihren Rückhalt in den Staatseinkünften hat, die jährlichen Zins und Zahlungen decken müssen, so wurde das moderne Steuersystem notwendige Ergänzung des Systems der Nationalanleihen. Die Anleihen befähigen die Regierung, außerordentliche Ausgaben zu bestreiten, ohne dass der Steuerzahler es sofort fühlt, aber sie erfordern doch für die Folge erhöhte Steuern. Andererseits zwingt die durch Anhäufung nacheinander eingegangener Schulden verursachte Steuererhöhung die Regierung, bei neuen außerordentlichen Ausgaben stets neue Anleihen aufzunehmen. Die modernen Staatsfinanzen, deren Drehungsachse die Steuern auf die notwendigsten Lebensmittel, also deren Verteuerung, bilden, trägt daher in sich selbst den Keim automatischer Progression. Die Überbesteuerung ist nicht ein Zwischenfall, sondern vielmehr Prinzip. Zitat Ende. Die Überbesteuerung der Bürger beruht auf der Möglichkeit, durch Grund und Boden Geldwert zu halten, also durch eine Art Pacht Abgaben einzubeziehen, die den Löhnen und Umsätzen einer Gesellschaft entnommen werden. Die Staatsbürger fungieren somit auch als Pächter, die nicht nur die Kosten für ihre Infrastruktur innerhalb des Hoheitsgebiets ihrer Nation aufkommen, sondern die auch als dessen Bewohner einen Teil ihres Mehrwerts wie eine Grundrente aus ihren Einkünften an den Staat abtreten müssen. So funktioniert nun mal der Kapitalismus. Die höchste und letztlich stabilste Kapitalform ist die Grundrente, in der alles Geld seinen Wert zwar nicht erzeugen, wohl aber halten kann. Und der Staat ist deren höchste politische Gewalt. Die Route der Finanzpolitik. Weil nur Menschen die Waren kaufen, die auf dem Markt geboten werden, kann deren Wert nur durch menschlichen Aufwand begründet sein, nicht durch maschinelle Arbeit, sondern durch menschliche. Wo und wie Geld auch immer sich auf der Welt bewegt und zirkuliert, es wird nur durch menschliche Arbeit, durch die Herstellung von Waren und Dienstleistungen produziert. Wenn die Warenmärkte immer weniger Wert einbringen, weil immer weniger menschliche Arbeit in die Produkte einfließt, weil ein Großteil der Produktion durch immer mehr Automaten betrieben wird, so muss eine ungeheuerliche Wertmasse bewegt werden, um die geringer werdenden Wertanteile der einzelnen Waren einzulösen. In dem Maß, wie sich dabei das Wertwachstum der Realwirtschaft auf den Warenmärkten reduziert, muss sich der Wertentzug durch Gebühren auf Eigentumstitel erhöhen, der sich auf dem Rentenmarkt der Geldbesitzer entfaltet, die nicht über reale Produkte und Produktionsmittel verfügen müssen, sondern über bloße Rechtstitel, über die sie Abgaben aus dem Einkommen ihrer Nutzer beziehen. Der Finanzmarkt hat daher die Spekulation auf die Besitzer solcher Eigentumstitel fokussiert, auf die Besitzer der Energieträger, Ressourcen, Versicherungen, Rententitel, Immobilien, Kommunikationswege und Infrastrukturen. Die sogenannte Realökonomie ist in den Hintergrund getreten und spielt ihre Rolle vor allem als Zuträger dieser Rechtstitel, als Entwickler, Dienstleister und Baumeister, die immer weniger Mehrwert zu Händen haben. Doch hat das Ganze weiterhin den großen Haken, dass das Geld, mit dem dies alles bezahlt wird, nur funktioniert, solange die Menschen es erdienen können, sei es durch produktive Arbeit oder durch Dienstleistung. Auch der größte Grundbesitzer, der Staat, kann das Wertverhältnis nur überstehen, solange ihm die Menschen aus ihren Einkommen Geld abtreten können, solange also, wie sich Arbeit so rentiert, dass auch Mehrwert direkt aus dem Lohn für ihn gezogen werden kann, um Steuer und Gebühren zu bezahlen. Wo das nicht mehr gelingt, dort wandelt sich der Staat ziemlich schnell vom ideellen Gesamtkapitalisten zum reellen. Das alte Prinzip der Staatsverschuldung ist dann nicht mehr nur der Ausweg, den das Kapital hat, um seinen Geldwert zu akkumulieren, sondern auch die Politik, durch die es überlebt, wenn es selbst keinen Wert mehr bilden kann, wenn der ganze Verwertungsprozess leerläuft, wenn Geld inflationiert, hohe Arbeitslosigkeit unüberwindbar geworden ist und die Rücklagen und Akkumulationen nicht mehr funktionieren. Der in seiner Hoheit begrenzte Lebensraum, der Grund und Boden seiner Politik, wird dann selbst zum Verwertungsinstrument erster Güte, zum Maßstab der Preise, die den Löhnen von den noch arbeitenden Menschen per Spardiktat, also durch Reduktion ihres Lebensstandards und Gleichschaltung ihrer Arbeitskraft entzogen werden, sei es durch die Kontrolle der Arbeits- und Warenmärkte oder durch Billiglohn und Kürzung der Sozialleistungen. Er muss alles dran setzen, dass es Arbeit überhaupt gibt, gleich ob sie für die Menschen noch einen Sinn hat oder auch nicht, ob sie noch ihr Auskommen sichert oder nur noch ihr letztes Vermögen ausbeutet. Seine einzige Angst und sein einziges Argument ist die Arbeitslosigkeit, die das Einzelkapital in seinen Kreisen erzeugt und gegen die dann der Staat den großen Retter zu spielen hat, soweit er das kann. In dieser Gleichgültigkeit gegen die Bevölkerung wird der Staat absolut und muss Arbeit beschaffen und Geld eintreiben, wo immer es geht. Die zunehmende Verarmung der Bevölkerung und der Niedergang sozialer Wahrnehmung und die Zunahme sozialer Konflikte wird zum Treibriemen der Gewalt zu ihrer Disziplinierung. Die unbegriffene Existenzangst in diesen Verhältnissen wird kulturalisiert und zum Beweggrund der Wählermeinung. Aus der Wahl in einer repräsentativen Demokratie wird dann leicht die Repräsentanz der Staatsgewalt einer Heilserwartung, die die Bevölkerung zum Subjekt der Gewalt, zum Volk als Volkskörper erhebt. Die Fascies, so wurden die Routen der italienischen Steuereintreiber bezeichnet, erscheinen dann als notwendige Selbstzucht und Disziplin eines Volksganzen, das seinen Lebensgrund verloren hat, weil es sein Leben als Tribut an den Volksstaat und sein Gemeinwohl abgegeben hat. Es ist pervers, die Armut der Menschen inmitten der reichsten Entfaltung ihrer Gesellschaften sticht inzwischen überall ins Auge und man liest und hört fassungslos von den chronisch gewordenen Verschlechterungen der Lage, die vom Reichtum der Reichen und zugleich von der Angst um die Wertlosigkeit des Geldes, der Angst vor Inflation immer vollständiger beherrscht wird. Da merkt jeder, es kann sich nicht nur um eine Krise handeln, denn Krisen sind Teil eines Systems und enden darin, sobald die Wirtschaft wieder in Gang kommt. Es wird aber immer klarer, dass es nicht mehr so weiterlaufen kann, wie es in den Phasen der Prosperität noch möglich war. In dieser Gleichgültigkeit gegen die Bevölkerung und gegen die wirklichen Lebensverhältnisse der Menschen erscheint die Sorge um die darauf bezogenen Konsequenzen der Geschäfte als Luxus. Weder auf der Seite des Finanzkapitals noch auf Seiten der Staatspolitik sind da noch Rücksichtnahmen möglich, selbst wenn man dabei sein Image und seine Wahl verlieren kann. Politik kann sowieso nur entscheiden, wo Entscheidungen möglich sind, also die Scheidung von alternativen Zielen und Auswegen möglich ist. Doch der Geldwert selbst beschränkt alle Handlungsmöglichkeiten, weil er nicht nur durch zunehmende Verwertungsprobleme, sondern zugleich dadurch reduziert wird, dass die Preise selbst von den Fiktionen des Kapitals bestimmt werden. Dieses sucht in seiner Verwertungsnot alles auszubeuten, was es erreichen kann, und diktiert durch seine Eigentumstitel die Preise, die nur noch durch Wertentzug, also durch eine inverse, eine negative Verwertung auf den Finanzmärkten der Welt zu erzielen ist.
Kuppellied.
Man sagt des roten Mondes Anblick auf dem Wasser macht die Mädchen schwach, und man spricht von eines Mannes Schönheit, der ein Weib verfiel, dass ich nicht lach, wo ich Liebe sah und schwache Knie, war's beim Anblick von Marie. Und das ist sehr bemerkenswert. Gute Mädchen lieben nie einen Herrn, der nichts verzehrt. Doch sie können ihn nicht lieben, wenn man ihnen was verehrt. Und der Grund ist, Geld macht sinnlich, wie uns die Erfahrung lehrt. Und der Grund ist, Geld macht sinnlich, wie uns die Erfahrung lehrt. Ach, was soll des roten Mondes Anblick auf dem Wasser, wenn der Zaster fehlt? Und was soll da eines Mannes oder Weibes Schönheit, wenn man knapp ist und es sich verhehlt? Wo ich Liebe sah und schwache Knie, war's beim Anblick von Marie. Und das ist sehr bemerkenswert. Wie soll er und wie soll sie sehnsuchtsvoll und unbeschwert auf den leeren Magen lieben? Nein, mein Freund, das ist verkehrt. Fraß macht warm und Geld macht sinnlich, wie uns die Erfahrung lehrt. Fraß macht warm und Geld macht sinnlich, wie uns die Erfahrung lehrt.
Das Preisdiktat oder die Unendlichkeit des Finanzkapitals. Solange die Menschen mit dem Geld bezahlen, das sie verdienen, werden auch die Produkte entsprechend billiger, wie sie effektiver hergestellt werden und der Mehrwert zur Investition oder Vorsorge akkumuliert wird. Wenn mit verschiedenen Währungen gehandelt wird, werden auch verschiedene Verwertungskreisläufe, also die Gesamtheit unterschiedlicher Produktions- und Reproduktionsaufwände, ins Verhältnis gesetzt. Geld fungiert hierbei nicht nur als Mittler zwischen Produktion und Konsumption, sondern auch zwischen dem Mehrwert unterschiedlich produktiver Länder. Das hat die Finanzkapitalisten dazu gebracht, auch mit Währungen zu handeln, die je nach Produktivität unterschiedliche Wertmengen darstellen. Ihre Grundlage ist ein hohes Wertgefälle der unterschiedlichsten Volkswirtschaften, das sich als Preisvariation einer Währung nutzen lässt. Devisen sind wie Aktien abhängig vom Wertumsatz der Produktion, können daher auch durch Beeinflussung der Produktivität verändert werden. Importierte Devisen entziehen Wert, und mit solcher Abwertung können eigene Produkte verteuert werden. Umgekehrt können eigene Produkte auch besser verkauft werden, wenn die eigene Währung abgewertet wird. Der Spielraum ist gewaltig, wenn hochproduktive Länder die Notlage der weniger produktiven ausnutzen können. In unseren Breitengraden ist hochwertige Technik für Produktion, Verkehr und Waffen der Exportschlager schlechthin. Und hochwertige Arbeit benötigt immer weniger Arbeitskräfte mit immer höherem Bildungsstand, in welchem komplexes Arbeitsvermögen hochkomprimiert ist. Anderswo funktioniert Realwirtschaft nur noch, wo Maschinen menschliche Arbeit noch nicht ersetzen können oder wo sie volkswirtschaftlich noch aufwendiger sind als diese. Dort findet die Ausbeutung der arbeitenden Menschen vorwiegend auf unterstem Wertniveau statt. Der Handel mit ihren Produkten schafft dennoch hohen Mehrwert, weil er eine billige Selbsterhaltung der Menschen in den reicheren Ländern durch die Not der Selbsterhaltung der Menschen in den armen Ländern ermöglicht. Für die Verbraucher in den reichen Ländern stellen sie einen Wertgewinn dar, weil sie einen Gewinn am Wert ihrer Arbeitskraft einbringen, wenn sie diese Produkte relativ billig einkaufen können. Die Ausbeutung verläuft daher insgesamt weltweit und nicht nur über die Arbeitszeit, sondern zugleich über die Währungen, über die Wertunterschiede der durchschnittlichen Selbsterhaltungskosten. Eine Jeans, deren Herstellung in Bangladesch oder Kambodscha oder sonst wo knapp 1 Euro kostet und die für 3 Euro auf den Weltmarkt landet und schließlich in Deutschland für 30 Euro zum Beispiel verkauft wird, erbringt, grob gesagt, einen Handelsprofit von fast 2700%. Allerdings auf niedrigem Niveau, das sich nur in einer großen Menge rentiert. Dieser Handel verläuft entweder direkt über den Verkäufer selbst oder wird zudem überbrückt durch Warentermingeschäfte auf dem Finanzmarkt. Mit dem inzwischen weltweit ausgedehnten Machtpotenzial der Finanzmärkte, die nur noch darauf spekulieren, dass aus ihrem Geldüberschuss frisches Geld aus dem globalen Warenhandel herausgepresst werden kann, ist der Aktienhandel selbst zu einer preisbildenden Macht auf den Weltmärkten geworden. Das hat die Welt grundsätzlich verändert. Nicht mehr das Verhältnis von Kosten und Profit treibt sie an und auch nicht das Verhältnis von Angebot und Nachfrage, sondern der Einsatz auf die Preise der Produkte. Wetten auf Gewinn durch Zufügung einer überschüssigen Geldmenge in den Warenhandel dort, wo Geldzufuhr das gehandelte Produkt entwerten und hierdurch seinen Preis zu einem eigenständigen Handelsprofit werten kann. Die unterschiedlichen Produktivitätsentwicklungen der Staaten werden selbst zum Gegenstand der Ausbeutung, wenn die Unterschiede als Wertschöpfung von spekulativen Geldanlagen genutzt und als Verwertungslage einer Währung internationalisiert wird. Durch hohe Spekulationen mit einer gut gestellten Währung kann schlechte Währung mit hohem Gewinn für den Spekulanten ruiniert werden, indem deren Geld als Kredit zum Aufkauf ihrer Produkte und Produktionsanlagen und Infrastrukturen verwendet wird, also ihren Marktwert entzogen wird und die darauf folgende Inflation dann den Wert der Kreditrückzahlung extrem mindert. Wertabschöpfung durch Geldentwertung geht sehr einfach, wenn man viel Geld hat und damit im großen Stil handelt. Das hat George Soros längst der Welt bewiesen. Jeder Kapitalüberschuss kann inzwischen an jeder Ecke der Welt zu feindlichen Investitionen, die lediglich preispolitische Zwecke verfolgen, eingesetzt werden. Er kann ebenso aus nationalen Unternehmungen transnationale machen oder billige Verkaufspreise durch weltweite Optionen, zum Beispiel durch den Derivatenhandel, durch Future Bonds und Devisenhandel verteuern. Die Spekulationen auf Währungen und Termingeschäfte erbringen im Durchschnitt weit mehr als die Investitionen in die real produzierende Industrie. Der Handel mit Titel auf Zahlungstermine ist die logische Folge und eine weiterentwickelte Form der Geschäfte mit Eigentumstitel. Im Zusammenwirken von Krediten in fremder Währung und Preisabsicherungen im Warenterminhandel sind sogenannte Finanzhebel entstanden, welche eine verstärkte Ausbeutung der Lieferländer betreiben, nämlich durch deren produktive Wertminderung zu einem Liefertermin, zu welchem die Landeswährung durch Währungsspekulation entwertet wird. Man mag Hedgefonds verbieten, doch das, was sie betreiben, kann man nicht verbieten, weil man sonst das Kreditsystem selbst verbieten müsste. Für die Finanzmärkte sind ganz besonders die Profite auf den Rohstoffmärkten zwischen Produktabgabe und Produktverkauf von Bedeutung. In den Warentermingeschäften wird der Wertunterschied zwischen Produktpreis und Marktpreis gehandelt. Ursprünglich zur Sicherung der Verkaufspreise gedacht, sind sie inzwischen selbst zum Gegenstand einer Spekulation auf die Endverkaufspreise geworden. Man kann diese über sogenannte Future Bonds hochtreiben, indem die Verkaufserwartungen im Vorhinein durch Scheinkäufe hochgetrieben und im Nachhinein der erhöhte Preis gegen den real erwirtschafteten als Gewinn kassiert wird. Da der Markt sich nach den überhöhten Preisen richtet, weil sie die einzige Referenz für den Produzenten sind, können so ungeheure Summen für die Investitionen herauskommen. Für die Käufer der Produkte bedeuten sie eine Verteuerung, die weit über ihren Lebensstandard hinausgehen kann. Die Deutsche Bank hat auf diese Weise beispielsweise im Jahr 2011 durch Spekulation auf Weizenpreise 4,5 Milliarden Euro Gewinn gemacht, während etwa 40 Millionen Menschen in Afrika verhungert sind, weil sie den lebensnotwendigen Weizen nicht mehr bezahlen konnten. Harald Schmidt hat in der Broschüre »Die Hungermache«, siehe auch Kulturkritik.net, die er für Foodwatch verfasst hat, sehr schön dargestellt, wie das geht. Heraus kommt immer nur Geld. Aber Geld kann man nicht essen.
Lied vom achten Elefanten.
Sieben Elefanten hatte Herr Chihin, und da war dann noch der achte. Sieben waren wild und der achte war zahm. Und der achte war's, der sie bewachte. Trappt schneller, trappt schneller. Herr Chihin hat einen Wald. Der muss vor Nacht gerodet sein. Und Nacht ist jetzt schon bald. Sieben Elefanten rodeten den Wald. Und Herr Chihin ritt hoch auf den achten. All den Tag Nummer acht stand faul auf der Wacht und sah zu, was sie hinter sich brachten. Grabt schneller, grabt schneller. Herr Chihin hat einen Wald, der muss vor Nacht gerodet sein. Und Nacht ist jetzt schon bald. Sieben Elefanten wollten nicht mehr, hatten satt das Bäume abschlachten. Herr Chihin war nervös, auf die sieben war er bös und gab ein Schaf Reis dem achten. Was soll das, was soll das? Herr Chihin hat einen Wald. Der muss vor Nacht gerodet sein und Nacht ist jetzt schon bald. Sieben Elefanten hatten keinen Zahn, seinen Zahn hatte nur noch der achte. Und Nummer acht war vorhanden, schlug die sieben zu Schanden. Und Herr Chihin stand dahinten und lachte. Grabt weiter, Herr Chihin hat einen Wald. Der muss vor Nacht gerodet sein und Nacht ist jetzt schon bald.
Protest der Empörung oder Widerstand gegen die Enteignung. Alle derartigen Geschäfte des Finanzkapitals beruhen darauf, dass Rohstoffe, Energieträger, Grundnahrungsmittel, Renten und Wohnraum bezahlt werden müssen, was immer ihr Preis ist. Es sind Geschäfte auf der Basis eines Existenzmonopols, die lediglich auf dem Rechtstitel des Eigentümers, auf Eigentumstitel basieren, die Grundlagen eines Gemeinwesens sind, die in privater Hand Macht über die gesellschaftliche Existenz der Menschen verfügt. Der darein investierte Wert gehört längst zur Verfügungsmasse der Finanzmärkte, den Fiktionen des Kapitals über seine künftige Verwertbarkeit und wird zunehmend von deren Entwertung bestimmt. Wer die Preise für solche Lebensgrundlagen nicht bezahlen kann, scheidet aus, entweder aus dem sozialen Verhältnis, aus der Arbeit oder aus dem Leben selbst. Es ist das Resultat einer verrückten Wirtschaftsform, die schon in ihren Grundlagen in der Marktwirtschaft einen wesentlichen gesellschaftlichen Widerspruch hat und entfaltet, dass die Menschen darin nämlich ihr eigenes Leben nur gestalten können, wenn sie es sich durch Geld erdienen dürfen. Nicht die Arbeit und nicht die Überbevölkerung ist ihr Problem, sondern der Zugang zu den Märkten, zum Markt der Lebensmittel und der Arbeit, denen sie mit ihrer Geburt in kapitalistische Lebensverhältnisse schon unterworfen sind. Hier wird für den Warenmarkt produziert und die Produkte über ihren Wert an die Menschen zurückvermittelt. Und die müssen hierfür selbst als Ware auf den Markt auftreten und ihre Arbeitskraft zu einem Preis verkaufen, der ihnen letztlich nur ihre Reproduktion ermöglicht, wenn sie überhaupt dort auch entsprechende Arbeit finden. Und die Mittel ihres Fortschritts, die Werkzeuge, die Maschinen und Automaten, die ihre Arbeit ihnen erleichtern und verkürzen können, werden zu ihrem Gegner, weil sie im Privatbesitz des Kapitals sind und von den Finanzmärkten verpreist und gehandelt werden. Geld enthält schon in seiner Selbstständigkeit als Kaufmittel einen fatalen Widerspruch für die Menschen, der immer dazu führt, dass sie für einen Mehrwert arbeiten, der irgendwann in Fiktionen zerplatzt. Ungeheure Mengen an Arbeit werden damit einfach nur aufgebraucht und vernichtet, nur um das Kapital in seinem Verwertungsprozess zu halten und zu bestärken. Und immer mehr richtet der sich gegen Mensch und Natur, weil er seine eigene Produktivkraft gegen sich selbst gerichtet hat. Der Kapitalismus verbraucht einen hohen Anteil der menschlichen Lebenszeit nur für sein irrsinniges Wertwachstum und er beutet nicht nur die Menschen aus, ihr ganzes Gemeinwesen und ihre Natur werden auch substanziell von seinen Verwertungszwängen aufgezehrt. Seine Logik ist in einer vernichtenden Spirale angekommen, einem Teufelskreis, aus dem nur noch eine Frage herausführt, die Eigentumsfrage. Wem gehört diese Welt? Die Länder, die Wohnungen, die Rohstoffe, die Städte, die Gemeinden, das Wasser, die Kraft und die Erzeugnisse selbst? Wir müssen uns auf eine lange und harte Auseinandersetzung hierüber vorbereiten. Und dazu gehört auch, dass wir uns selbst versorgen können, wenn die Machtverhältnisse implodieren, dass wir die Kraft haben, auf Kapital zu verzichten, dass wir über eine Subsistenzindustrie und über den nötigen Raum und die nötige Zeit verfügen können. Umwege und Illusionen beschränken unser Potenzial und die Zeit ist knapp. Natürlich ist die Barbarei dieses Systems empörend und die Empörung über die Macht und Sinnlosigkeit des Kapitalismus ist natürlich. Aber es bleibt die Empörung nur eine zur Empore gehobene Aufregung, die sich an dem herausgesetzten und ausgestellten Fakt festmacht und seine Existenz nur beklagt. Es geht aber nicht nur um die Abschaffung eines Übels der bisherigen Gesellschaft und nicht um die Konstruktion einer neuen, sondern um einen ganzen Lebenszusammenhang der Menschen, dessen lebensverändernde Kraft nur verdeckt ist. Es geht um die Entdeckung dieser Lebensänderung einer Gesellschaft, die in ihrer Form verfangen ist, die aus den Trennungen und ihre Fixierungen, Ideologien und Fetische emanzipiert werden soll. Das verlangt eine sehr gründliche Erkenntnis und Analyse der gegenwärtigen Gesellschaft und der Möglichkeiten, ihre anachronistische Form aufzuheben. In der nächsten und letzten Sendung zu diesem Thema soll es daher um die Subversion des Geldverhältnisses gehen, um einen konkreten Lebenszusammenhang der Menschen, den ich in einer internationalen Kommunalwirtschaft sehe und erläutern will.